Ja, ich freue mich, mit euch ein Wort teilen zu können und ich lade euch ein, gerne auch mitzulesen im Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Wir sind in Johannes 11, das ist ein langes Kapitel, wo viel passiert, aber wir lesen die Verse 1 bis 6. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Amen. Also, das ist eigentlich die Einleitung zu der Geschichte. Ich glaube aber, da steckt schon so viel drin. Johannes 11 ist eine der bekanntesten und auch der beeindruckendsten Geschichten im Johannesevangelium sicherlich. Für diejenigen, die es nicht kennen, ein Spoiler, in meiner Bibel ist dieses Kapitel überschrieben mit die Auferweckung des Lazarus. Also dem geht es dann erstmal schlechter und dann geht es ihm deutlich besser. Aber ich bleibe mal hier am Anfang, weil ich glaube, dass da schon so viel drin steckt, weil wir Jesus sehen. Wir sehen Jesus und wie er mit Leid und mit Krankheit und mit Tod umgeht. Und wir sehen, glaube ich, auch, wie Jesus uns im Leid begegnet. Also es geht um Jesus. Er steht im Zentrum und damit geht es um Liebe. Also es begeistert mich in diesen Versen, wie randvoll sie mit Liebe sind. Am Anfang kriegen wir also schon gleich noch einen Spoiler, ein Preview auf ein Ereignis, was danach kommt. Die Maria wird hier eingeführt mit ihrer Schwester Martha und dann heißt es Maria, das ist die, die den Herrn gesalbt hat und mit ihrem Haar die Füße abgetrocknet. Interessant, im Johannesevangelium wird diese Geschichte erst ein Kapitel später erzählt, Kapitel 12. Offensichtlich war die Story aber bekannt, sodass ein Leser, der noch gar nicht in 12 war, trotzdem wusste, worum es geht. Und Johannes betont diese Geschichte, die ja vielleicht ein bisschen seltsam ist. Also Haare, Bad Hair Day und so mit den Haaren, Füße abtrocknen, Öl und so. Klingt vielleicht gar nicht so attraktiv, klingt vielleicht ein bisschen peinlich sogar. Bei Maria ist das ein Akt der Liebe, ein Akt der Anbetung. Und Johannes erzählt das schon hier oder weist darauf hin, um zu zeigen, so eine Beziehung haben die. Also Jesus begegnet vielen Menschen. Im Johannesevangelium ist das ein bisschen konzentriert. Da werden vor allem 7 große Wunder erzählt. In den anderen Evangelien geht das ja zum Teil am laufenden Band. Er zog durch ihre Dörfer und Städte und heilte alle Kranken und die werden oft gar nicht mit Namen genannt. Hier macht Johannes sehr deutlich, die waren Freunde. Hier war Liebe. Die waren sehr eng verbunden. Und wir sehen immer wieder, ist Jesus auch bei dieser Familie zu Gast, 2, 3 Geschwister, die zusammen wohnen, die Eltern leben anscheinend nicht mehr, scheint alle unverheiratet, wird zumindest nichts erwähnt. Und diese Schwestern senden jetzt Boten zu Jesus auf eine relativ weite Strecke. Und er ist also da auf der anderen Seite des Jordans. Und sie bitten Jesus, nach Judäa zurückzukommen. Die haben in der Nähe von Jerusalem gewohnt. In Judäa hatte man Jesus gerade noch umbringen wollen. Und jetzt schicken sie ihm die Botschaft: Der, den du lieb hast, liegt krank. Das ist das, was sie sagen. Und zwei Verse später wird nochmal gesagt: Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und dann sehen wir später, der Lazarus stirbt und er steht am Grab dessen, den er Lazarus, unseren Freund, nennt. Und es heißt, es gingen ihm die Augen über. Diese drei gehen Jesus ganz nah. Er ist mit enger Liebe, mit herzlicher Liebe verbunden. Und das ist ganz wichtig dafür, wie die Geschichte weitergeht, dass wir das im Blick haben. Die sind hier nicht seine Versuchskaninchen. Er spielt hier nicht irgendwelche grausamen Spiele, sondern er ist mit diesen Leuten ganz nah verbunden. Und er leidet mit ihnen. Er steht am Grab seines Freundes, wo er mutmaßlich weiß, dass er ihn gleich aus dem Tod wieder auferwecken wird. Und doch laufen ihm die Tränen über diesem Leid, über diesem Schmerz. Und das, was ich jetzt über Martha und Maria und Lazarus gesagt habe, das ist nicht exklusiv für diese drei. Ja, die waren halt mit Liebe mit Jesus verbunden. Schön für die. Nein, das gilt dir. Das gilt jedem von uns. Das gilt jedem, der diese Botschaft noch gar nicht gehört hat. Ziemlich am Anfang schreibt Johannes in seinem Evangelium: Also hat Gott die Martha geliebt und den Lazarus. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott ist die Liebe, schreibt Johannes später in seinem Brief. Darin hat Gott seine Liebe zu uns erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist. Für uns alle, für alle Menschen, als wir noch Sünder waren. Und für die, die noch Sünder sind. In dieser Liebe wendet sich Jesus dir zu. Er verlässt dich nicht. Es gilt dir. Ganz egal, wie du hier reingekommen bist, ganz egal, wie du auch hier wieder rausgehen wirst, er liebt dich. Und hier ist die Botschaft, die bei Jesus ankommt: Siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da ist natürlich eine Aufforderung drin, aber da ist kein Widerspruch drin. Also irgend so eine Idee, ja, wenn jemand krank ist oder arm oder so, dann heißt das, dass Gott ihn verlassen hat, dass Gott sich nicht um ihn kümmert. Das taucht ja immer mal wieder auf. Oder umgekehrt, ja, wenn du wirklich eine gute Beziehung mit Jesus hast, dann sieht man das daran, dass es dir tipptopp geht in jeder Hinsicht. Solche Lehren scheitern an Jesus selbst. Er hat Gutes für dich, er will Gutes wirken in deinem Leben, ja. Aber nicht, oh, wenn da Leid ist, dann ist er halt nicht bei dir, Pech gehabt. Jesus hat kein Problem damit, Kranke und Arme und Ausgestoßene seine Freunde zu nennen. Und auch solange sie noch krank und arm und ausgestoßen sind. Und dann hat er die Macht, ihnen in ihrer Not zu helfen und auch ihnen aus ihrer Not zu helfen. Und das sehen wir dann, ja, wie die Geschichte mit Lazarus weitergeht. Also es geht um Liebe. Und dann könnte man erwarten, die Botschaft kommt bei Jesus an und er wird doch jetzt sofort losdüsen. Er wird sofort sich auf den Weg machen, so schnell wie möglich seinen Freund zu heilen. So viele andere hat er geheilt, die ihn gar nicht weiter kannten, die es ihm zum Teil noch nicht mal gedankt haben. Und jetzt ist hier sein Freund. Und dann lesen wir Nochmal, Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, ist nicht, dass er die Botschaft nicht richtig geschnallt hat, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Das ist vielleicht ein kleiner Schocker. Die Konsequenz ist, dass Lazarus dann stirbt, bis Jesus dann doch da eintrifft. Was ist das für eine Liebe? Und das wirft die Frage auf, wie sich Liebe zeigt. Wie zeigt sich Liebe? Wir neigen dazu, zu sagen, und wer frisch verliebt ist, der wird da sofort dabei sein, Liebe dreht sich eben total um den Geliebten, um die Geliebte. Ich lese ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Ich stelle alle Uhren nach ihm. Ist bei mir ganz nützlich, wenn man das tut. Und dann hören wir, Jesus liebt dich. Und dann erwarten wir diese gleiche Behandlung. Dass Jesus sagt, okay, ich lasse alles stehen und ich kümmere mich um nichts anderes mehr. Und dann merken wir, ey, das funktioniert irgendwie nicht so. Und dann fangen wir an Jesus und an seiner Liebe zu zweifeln. Versteht ihr, was da passiert? Das ist ein bestimmtes Verständnis, ein bestimmtes Bild davon, wie er doch handeln müsste, wenn er uns denn liebte. Soll das ein Gott der Liebe sein? Wie zeigt Gott seine Liebe zu uns? Nicht, indem er uns in den Mittelpunkt seines Universums stellt. Muss dich leider enttäuschen. Wenn du mit der Erwartung gekommen bist, leider nein. Oder ich gleich zeigen werde, Gott sei Dank, nein. Er stellt uns nicht in den Mittelpunkt seines Universums, sondern er lässt uns erkennen, dass er der Mittelpunkt, ja, dass er der Schöpfer des Universums ist. Er zeigt uns seine Schönheit. Er zeigt uns seine Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist so ein Containerbegriff. Was, da ist seine Größe drin, seine Schönheit, seine Macht, seine Gnade, seine Kraft zu wirken, seine Ewigkeit. Dieses, was dich einfach nur ehrfurchtsvoll staunen lässt, dass du vor ihm stehst, wie wenn du vor dem Himalaya stehst und denkst, das gibt es doch nicht. So unfassbar groß, so unfassbar schön, so unfassbar furchteinflößend, aber auf eine gute Weise. Er zeigt uns seine Schönheit, er zeigt uns seine Herrlichkeit, er lockt uns, er lädt uns ein, er lehrt uns, er lässt uns ihn anschauen. Er lehrt uns, uns zu freuen an seiner Größe, an seiner Herrlichkeit. Und darin werden wir seine Gaben empfangen. Ja, Halleluja, er hat so viel für uns. Und gleichzeitig werden wir unabhängig von seinen Gaben, weil wir ihn suchen. Es in einem Lied heißt, wir suchen sein Herz, wir suchen sein Angesicht und nicht primär seine Hände. Also das, was er uns gibt. Und dann gibt er immer noch so viel. Er hat immer noch so viel. Er ist nicht geizig. Aber er will uns sein Herz zeigen. Jesus sagt, diese Krankheit dient zur Verherrlichung Gottes. Dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde, Vers 4. Und später, Vers 15, das ist noch krasser, sagt er sogar, ich bin froh, also da weiß er schon, dass Lazarus gestorben ist, ich bin froh um euretwillen, sagt er zu seinen Jüngern, dass ich nicht da gewesen bin, auf dass ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und dann sehen wir, wie Jesus zu ihm geht. Und jetzt lese ich doch nochmal auch den Schluss der Geschichte ab Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, also er ist jetzt inzwischen bei seinen Freunden eingetroffen, sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen? Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte, Jesus erbebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Das ist nichts Neues, die sich fragen. Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt lebendig aus dem Grab, wird seinen Schwestern wiedergegeben. Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Warum verzögert Jesus sein Kommen? Er wartet ja extra. Ja, als er es hörte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Es ist offensichtlich, dass ihm die Sache nicht egal ist. Es ist offensichtlich, dass es auch nicht die Angst ist vor seinen Verfolgern. Thomas sagt dann noch, ja, die Jünger sagen dann, die wollten dich doch da gerade noch umbringen, jetzt willst du da wieder hin. Das ist überhaupt nicht der Punkt für ihn. Sondern er bleibt noch, er verzögert es, weil er die Lazarus-Familie so liebt. Er will Lazarus heilen, er will ihn auferwecken, aber mehr noch sollen alle Beteiligten Gottes Größe erkennen. Es gibt ein größeres Ziel. Was sagt Jesus zu Martha, wenn du glaubst, wirst du Gesundheit und Wohlstand in jeder Situation haben? Nein, er sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist seine Einladung, das ist seine Verheißung für dich. Deshalb die Einladung auch heute, mit deinem Gebet zu ihm zu kommen. Er freut sich, wenn du kommst. Er freut sich, wenn du Großes von ihm erwartest. Er redet dir das nicht aus. Also er sagt auch nicht zu Martha, Mensch, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, da brauchst du doch keine Heilung und Auferweckung und sowas. Nein, er freut sich, wenn du Großes von ihm erwartest. Er freut sich, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, vor dem Wunder, während des Wunders und nach dem Wunder. Das ist interessant, das habe ich übersprungen hier. Es gibt ein Gespräch mit der Martha, die weiß, dass Jesus zu allem fähig ist. Aber sie verlagert seine Möglichkeiten in die Vergangenheit. Wärst du hier gewesen? Oder sie verlagert sie in die Zukunft. Als Jesus zu ihr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und als er sagt, dein Bruder wird auferstehen, sagt er, ja, am jüngsten Tag, Auferstehung aller Toten. Sie kennt ihre Theologie. Also in der Zukunft wird Gott handeln. Oder in der Zukunft hättest du handeln können, wenn du hier gewesen wärst. Aber sie darf lernen, ich glaube, wir dürfen lernen, Jesus in unserer Gegenwart zu vertrauen. Genau in der Situation, in der wir hier sind. Ja, was hätte nicht alles passieren können, wenn das nicht gewesen wäre oder wenn das? Oder mancher kennt solche Gedanken. Je länger du auf der Strecke bist, desto eher hast du Raum für solche Gedanken. Oder du, das ist eben alles in der Zukunft. Irgendwie eines Tages oder eben wenn Jesus wiederkommt. Aber jetzt. Also wir lieben auch diese Zeugnisse, die schon fertig sind. Ne, wo das Happy End schon da ist. So, und dann hat Jesus ihn aus dem Grab geholt. Super. Er wurde heute beerdigt. Das ist nicht so ein Zeugnis, was wir dann auch gerne hören. Was ist, wenn du zwischen Vers 6 steckst und Vers 43? Also Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, Vers 43, Lazarus, komm heraus. Ich glaube, oft findet unser Leben zwischen diesen zwei Versen statt. Die Verheißung von Jesus an Martha war ja, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich glaube, die gilt dir und die gilt nicht nur für die ganz große Wundersituation. Also, natürlich, das galt für Martha, die dann kurz danach erlebt hat, dass ihr Bruder buchstäblich aus dem Toten wiedergekommen ist und nochmal x Jahre dazu bekommen hat. Diese Verheißung galt für eine Frau des Glaubens wie Corrie ten Boom, niederländische Christin in der Nazizeit, die auf wunderbarerweise durch viel Leiden hindurch das KZ überlebt hat. Später davon Zeugnis geben konnte. Das galt aber eben auch für einen Dietrich Bonhoeffer, der einen Monat vor der Kapitulation des Deutschen Reiches noch an den Galgen geführt wurde. Und auf dem Weg zum Galgen sagt er, das Ende für mich der Anfang. Das gilt für ungezählte Gläubige bis heute, durch alle Jahrhunderte, die auf wunderbare Weise Bewahrung, Heilung, Versorgung erlebt haben. Gott tut diese Dinge, er tut sie dauernd, er tut sie an allen Orten. Wir haben hier schon vieles erlebt an Wundern. Und ja, wir sehnen uns danach, mehr zu sehen, natürlich. Es gilt aber eben auch für unsere Geschwister in Afghanistan oder in Somalia, die den höchsten Preis für ihren Glauben zahlen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das soll unsere Freude sein. Er soll unsere Freude sein. In Krankheit und Gesundheit, im Leben und im Sterben. Auch ein Lazarus übrigens, er ist einer der wenigen Leute, die zweimal gestorben sind. Ja, das war noch nicht die endgültige Auferstehung, wo es keinen Tod mehr gibt, wie die Auferstehung von Jesus. Sondern er hat einige Jahre dazu bekommen, aber er blieb noch in der Sterblichkeit. Aber unser ultimatives Glück ist nicht Hauptsache gesund. Das ist eben, ich habe gerade ein Podcast-Interview gehört mit jemandem, der eine Bewegung gestartet hat, Unternehmer aus den USA, ehemaliger Mormone, unter der Überschrift Don't Die. Und er misst alle Körperfunktionen und so weiter und schläft im Sauerstoffzelt und irgendwie, er glaubt, dass dann die künstliche Intelligenz das dann alles noch regeln wird. Und also es ist schön, gesund zu leben, aber wir bleiben sterblich bis zum Tag der Auferstehung. Aber das ultimative Glück ist also nicht Hauptsache gesund, sondern, wie es in Psalm 17 heißt, da klagt der Psalmbeter über die Gottlosen, die in Saus und Braus leben. Und dann sagt er, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Also vielleicht, vielleicht bist du gerade irgendwo auf der Strecke zwischen Vers 6 und Vers 43. Du hast zu Jesus gerufen, ja, du willst das annehmen, diese Botschaft, dass er dich liebt, aber du siehst noch nicht, dass er sich in Bewegung setzt. Dann lade ich dich ein, wir nehmen uns einen Moment im Gebet. Ich lade dich ein, ihm deine Situation im Gebet hinzulegen. Und vielleicht sagst du, nee, bei mir ist alles läuft, aber da ist jemand, den Gott dir aufs Herz legt, für den du beten willst. Wir dürfen um sein Eingreifen bitten. Wir dürfen Großes von ihm erwarten. Wir dürfen erwarten, dass er uns auf die Weise, die er für richtig hält, seine Herrlichkeit zeigt. Und darüber geben wir ihm heute die Ehre. Lad euch ein, ins Gebet zu gehen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine große Liebe, die für Martha galt, für Maria, für Lazarus, aber auch für jeden Einzelnen, der hier ist. Für jeden Einzelnen, auch in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, die dich noch gar nicht kennen. Deine Liebe ist da. Und deine Herrlichkeit ist da und du willst sie uns zeigen. Da, wo du wunderbar wirkst und da, wo wir noch aufs Wunder warten. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen. Wir nehmen jetzt einfach einen Moment in der Stille und vielleicht willst du ihm hinlegen, was dich bewegt oder belastet. Lass ihn um Heilung bitten oder um Durchhilfe. Gib ihm das doch. Er ist da. Er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Herr, du hörst uns, du weißt, was uns bewegt, du kennst unsere Not, die Nöte um uns herum. Danke, dass du auf dem Weg bist, ob das die sichtbare Antwort schnell kommt oder vermeintlich verzögert. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen dich bekennen als den, der Leben hervorbringt, der die Auferstehung und das Leben ist. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.